Nach fast 2 Jahren Regierungszeit hat Rot-Grün in Sachen Atompolitik keine der in ihr gesetzten Erwartungen erfüllt. Im Juni dieses Jahres wurde der sogenannte Atomkonsens mit den Atomkraftwerksbetreibern gefunden. Es ist aber nicht ein schneller Ausstiegsplan, sondern ein Bestandsschutz für die Kernkraftwerke. Auch die Wiederaufbereitung von Kernbrennstäben wird zumindest bis 2005 weiter betrieben. Und vom Endlagerstandort Gorleben hat man sich nicht trennen können. Am Anfang dieses Jahres wurde auch der Transport von Castor-Behältern in die Zwischenlager Gorleben und Ahaus wieder zugelassen. Gestoppt wurden diese Transporte 1998, weil an den Castor-Behältern, die nicht nur zum Transport, sondern auch zur Lagerung eingesetzt werden, erhöhte Strahlenwerte auftraten. Die ersten Transporte sollen aber nicht vor Ende der Expo in Hannover stattfinden. Denn durch dieses Großereignis sind zu viele Polizeikräfte gebunden, die ja zur Bewachung der Transporte nötig sind. Trotzdem wurde schon mit der Beladung der Castoren in Neckarwestheim, Philippsburg und Biblis begonnen. Zudem warten auch hochradioaktive Abfälle in den Wiederaufbereitungsanlagen in Frankreich und England auf den Transport nach Deutschland. Am Telefon begrüße ich Jochen Stey von x-tausendmal quer. Jochen, ihr wollt mit gewaltfreien Blockaden Castortransporte verhindern. Bereitet ihr euch schon auf einen heißen Herbst vor?
Also wir hatten ja jetzt lang genug Zeit. Es gibt jetzt schon seit über 2 Jahren diesen Transportestopp und die Zeit haben wir gut genutzt und haben sozusagen einfach viel schon mal vorbereitet. Aber es ist wirklich jetzt Tatsache, dass es Anzeichen gibt, dass es noch in diesem Jahr Transporte geben könnte nach dem Ende der Expo. Das eine ist, dass sich Gerüchte gerade verdichten, dass aus Neckarwestheim nach Ahaus ein Transport gehen könnte Anfang November. Da gibt es gerade einige Anzeichen, einfach dort aus der Region, Urlaubssperre beim Bundesgrenzschutz und dass Flughäfen freigehalten werden sollen für Polizeihubschrauber und so weiter. Also da verdichten sich einfach Informationen. Das andere ist, dass wir auch damit rechnen, dass noch im September auch Transporte wieder genehmigt werden von deutschen Atomkraftwerken in die Wiederaufarbeitung ins Ausland. Und da ist zum Beispiel Philippsburg ein erster Kandidat, die das mal so schnell über die französische Grenze schaffen wollen, ihren Müll. Weil es gilt ja weiterhin, dass gerade die Atomkraftwerke im Südwesten ja kaum Lagerplatz haben mehr für den Atommüll und dringend auf diese Transporte angewiesen sind. Deswegen stehen wir sozusagen in den Startlöchern und für uns ist klar, wenn ein erster Transport rollt, und zwar jetzt egal von wo nach wo, dann sind wir auf der Straße oder auf der Schiene.
Warum denn gerade Ahaus und nicht Gorleben? Also geplant hattest du eben gesagt, von Neckarwestheim nach Ahaus. Warum denn gerade dorthin und nicht nach Gorleben?
Naja, es gibt seit 2-3 Jahren so ein Agreement, kann man das vielleicht nennen, dass wenn Transporte von deutschen Atomkraftwerken direkt zu einem Zwischenlager gehen sollen, dass die nach Ahaus gehen. Und dass nach Gorleben erstmal nur der hochradioaktive Müll aus der Wiederaufarbeitung, der zurückgenommen werden soll, gebracht wird. Allein das sind allerdings nach Gorleben in den nächsten 5 Jahren oder sollen es sein, über 100 Transporte, die da geplant sind. Also eine Dimension, die eigentlich so kaum vorstellbar ist. Und wie gesagt, die Transporte, die direkt ins Zwischenlager gehen von den AKWs, die nach Ahaus. Ob das auf Dauer so bleibt, das weiß ich nicht, aber erstmal sind das im Augenblick die Absprachen, die es gibt bei den Zwischenbetreibern und Polizei und so weiter.
Hat Ahaus eine Genehmigung für den Atommüll aus den Wiederaufbereitungsanlagen in England und Frankreich?
Nee, die liegt im Augenblick nicht vor. Also das ist auch ein Grund, warum das nur nach Gorleben gehen kann, aber auch sowas ist natürlich nachzuschieben, weil im Prinzip sind das 2 baugleiche Hallen. Das lässt sich also theoretisch machen.
Ja, der Spiegel berichtete ja vor kurzem, dass es immer noch Probleme beim Abfüllen der Castoren gibt. Der Grund, warum die Castoren jetzt 2 bzw. fast 3 Jahre nicht gelaufen sind, waren ja Probleme beim Abfüllen bzw. die Dinger später dicht zu kriegen. Weißt du mehr von diesem Problem?
Ja, es ist eben vor allem in Philippsburg und Biblis ist im Prinzip die Befüllung jetzt auch erstmal gestoppt worden, weil es wurde ein neues Verfahren entwickelt, wodurch sozusagen ältere Probleme nun beseitigt werden sollten und es sind dadurch einfach neue Probleme entstanden. Das ist einfach eine ganz fehlerempfindliche Technik, die die da haben und sie kriegen das Problem nicht in den Griff und sie kriegen in Biblis und in Philippsburg die Castoren nicht dicht. In Neckarwestheim sind 6 Behälter beladen worden. Da ist es also gelungen, also zumindest behaupten sie das. Das ist auch immer eine Frage, was stimmt denn? Aber Philippsburg in Biblis, da wurde jetzt sozusagen sogar beantragt, letztendlich wieder zum alten Verfahren zurückzukehren. Aber dann treten natürlich auch die alten Probleme wieder auf. Also da kommen sie gerade nicht weiter. Und das ist natürlich ein großes Problem für die Betreiber, weil, wie gesagt, es ist eigentlich kaum noch Lagerplatz vorhanden. Und da droht dann auch die Stilllegung der Kraftwerke, wenn es da keine Lösung sozusagen sich abzeichnet.
Ja, bisher gibt es ja aber noch keine richtigen Genehmigungen oder auch noch keine Termine überhaupt für den Transport. Du hast vorhin ja auch nur von Spekulationen über, ja, die Polizei macht gerade Flughafen frei und so Urlaubssperre und so Sachen. Ja. Wie legal ist denn eigentlich jetzt schon zu beladen und das Zeug dann irgendwo stehen zu lassen?
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eigentlich sozusagen, bewegt man sich da sozusagen in so einem rechtlichen Freiraum. Ja, das ist eigentlich, ist es ganz klar eine illegale Zwischenlagerung, oder man könnte es als illegale Zwischenlagerung bezeichnen. Es ist ohne eine Genehmigung nicht erlaubt, eigentlich Atommüll einfach aufs Kraftwerksgelände zu stellen, in Behältern. Dazu bräuchte es eigentlich eine Lagergenehmigung, die sehr aufwendig ist im Genehmigungsverfahren. Ja. Die behaupten jetzt praktisch, wenn der Müll schon im Castor ist, sie nennen das Transportbereitstellungslagerung, dann ist er sozusagen schon weg. Also der wartet ja nur noch auf die Lok. So wird das definiert, auch juristisch von den Betreibern. Und wir haben gesagt, okay, der ist ja eigentlich gar nicht mehr da, ja, extraterritorial sozusagen. Aber er liegt natürlich auf dem Kraftwerksgelände und gerade in den Regionen um die Kraftwerke gibt es ja gerade auch große Befürchtungen, dass sozusagen dadurch die Hintertür sozusagen auch neue Zwischenlager schon eingerichtet werden, einfach durch diese Transportbereitstellungslagerung, dass der Castor da sozusagen unter freiem Himmel abgestellt wird oder in so Garagen, die sie da aufbauen, reingepackt wird.
Ja, von den Genehmigungen her ist ja auch noch ein Problem nach Gorleben. In Gorleben ist der Antransport schwierig. Ich habe vor kurzem gehört, dass die sich überlegen, mit Schiffen dahin zu kommen. Was ist denn da der Hintergrund dafür eigentlich?
Das Problem ist, es gibt oder es gab in letzter Zeit nur noch eine mögliche Bahnlinie, die möglichst nah an Gorleben rankommt. Gorleben selbst hat keinen Gleisanschluss, aber bis 20 Kilometer vorher nach Dannenberg wurden ja die Transporte immer auf der Schiene geführt und dort dann umgeladen auf Straßentransporte. Und diese Bahnlinie von Lüneburg nach Dannenberg, die kann im Augenblick nicht benutzt werden, weil es dort eine Brücke über ein kleines Flüsschen über die Jezel gibt und diese Brücke kann dieses Gewicht von den schweren Castor-Waggons nicht mehr tragen. Die ist also nicht mehr ganz so stabil, ist schon eine ältere Brücke. Der normale Personenverkehr kann über diese Brücke noch rollen, aber die Castoren eben nicht. Und jetzt möchten die Betreiber da eine neue Brücke bauen. Und ist diese Brücke aber unter Denkmalschutz gestellt. Das ist also nicht so einfach, die einfach abzureißen und dann eine neue zu bauen. Und darüber gibt es jetzt gerade hier eine Auseinandersetzung. Wird der Denkmalschutz aufgehoben oder nicht? Bleibt die alte Brücke erhalten oder gelingt es denen, die abzureißen und eine neue Castorbrücke, so kann man das dann nennen, zu bauen? Aber solange da noch sich nichts getan hat und da nicht ein Neubau passiert ist, solange kann auf dieser Strecke kein Castor rollen. Es gab dann die Idee, über Sachsen-Anhalt, über Arendsee, das ist also südlich von Gorleben, die Transporte durchzuführen. Aber auch da gab es ja dann im letzten Winter einen großen Aufschrei in der Bevölkerung. Und das hat dazu geführt, dass jetzt gerade kürzlich die Polizei erklärt hat, dass sie nicht in der Lage ist, diese Strecke von Arendsee bis Gorleben, das wären also 30 Kilometer Straßenstrecke, hauptsächlich durch Wälder, dass sie die nicht in der Lage ist zu sichern, ja, schlicht und einfach. Also sozusagen, da sind wir einfach zu stark, das kann man wirklich so sagen. Und deswegen soll wieder eben auf diese alte Strecke nach Dannenberg zurückgegriffen werden. Aber bis wann diese Brücke wirklich nun wieder benutzt werden kann, das ist noch fraglich. Und da kommen dann jetzt so eben diese ganzen Ideen, die wir auch seit Jahren kennen, die immer wieder in die Diskussion kommen, die kommen dann wieder auf den Tisch, also Wassertransport auf der Elbe und so weiter. Das ist aber kurzfristig eigentlich nicht zu verwirklichen, weil dazu müssten auch erst aufwendig Verladeanlagen und anderes gebaut werden.
Ja, die Verladeanlage selber, soweit ich mich erinnern kann, ist ja auch eine Art Atomanlage oder so in diesem Bereich. Das dauert ja auch eine Weile, bis da die Genehmigungen ergangen sind und die dann gebaut ist.
Ja, das größere Problem ist hier in der Region natürlich, wenn hier sowas Neues gebaut werden soll, gibt es natürlich auch eine ganze Menge Menschen, die sich dagegen wehren und dann geht das auch nicht so schnell. Das ist jetzt bei der Brücke, könnte das auch noch zu einem Problem werden.
Ja. Zur Sicherheit der Bevölkerung auch im Wendland, auch jetzt in Ahaus, hat ja das Bundesumweltministerium vor kurzem eine Studie veröffentlicht, in der es heißt, ja, die Castor-Behälter birken keine Gefahr für die Bevölkerung und die bewachende Polizei. Wie gut ist denn diese Studie gemacht oder gibt es da Kritikpunkte eurerseits dran?
Na, der Hauptkritikpunkt ist für mich erstmal jetzt gar kein inhaltlicher, sondern ist sozusagen der politische Skandal, dass Jürgen Trittin sich hier hinstellt und plötzlich sagt, der Castor ist sicher und das sozusagen mit einer Studie tut von der Gesellschaft für Reaktorsicherheit, die also einfach bekannt ist für ihre atomkraftfreundlichen Studien. Die ist ja noch in Auftrag gegeben worden von der Vorgängerregierung, diese Studien. Und da sitzen einfach die Atomlobbyisten auch in dieser Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Da ist sozusagen nichts anderes zu erwarten, als dass die Gefahren kleingerechnet werden und dass Trittin sich nun hinstellt und praktisch genau das zum Anlass nimmt und zu sagen, ja, jetzt kann der Castor ja wieder rollen. Das ist erstmal ein politischer Skandal. Technisch gesehen gibt es an dieser Studie auch eine Menge auszusetzen, sei es, dass man sich natürlich immer auch streiten kann, unter welchem Grenzwert ist Strahlung denn ungefährlich und wo nicht. Ne? Da gibt es ja eine heftige wissenschaftliche Debatte. Zweitens sind überhaupt keine Unfallszenarien in diese Studie einbezogen worden. Also auch das fehlt völlig. Also von daher gibt es für uns eine Menge Kritikpunkte. Auch gibt es auch aus wissenschaftlicher Sicht immer noch an den Castor-Behältern eben Kritik, dass es sozusagen da Schwachpunkte gibt, dass es Stellen gibt, wo auch Strahlung austritt und also schlechter Strahlenschutz ist an manchen Stellen des Behälters und all das kommt zusammen, all das findet in dieser Studie keine Beachtung.
Ja, du hast ja jetzt die ganze Zeit von dem Problem geredet, die Atomwirtschaft und auch die Regierung im Moment hat, Atomtransporte durchzuführen und von dem Problem, dass gerade auch die süddeutschen Kernkraftwerke eigentlich in ihren Abklingbecken, wie sich das nennt, zu viel Material inzwischen haben, dass die bald keine Betriebsgenehmigung mehr haben. Jetzt ist ja auch geplant, dass die Zwischenlager nicht nur Ahaus und Gorleben sein werden, sondern auch direkt an den Atomkraftwerken, welche stattfinden sollen. Wie sieht denn da der Widerstand momentan aus gegen diese Zwischenlager direkt vor Ort? Hier in Baden-Württemberg ist ja sogar die schwarze Regierung dagegen, weil es der Müll direkt vor der Haustür ist.
Ja, es bilden sich ja ganz spannende neue Koalitionen. Also noch zugespitzt, da ist es ja eigentlich in Bayern. Da ist sozusagen die Kraftwerksbetreiber und die SPD sind für die Zwischenlager, die Atomkraftgegner und die CSU sind dagegen und die Grünen wissen nicht so recht, was sie damit machen sollen. Das ist ja wirklich seltsam. Ich finde das eine spannende Geschichte, dass da plötzlich sozusagen über ganz breite Kreise es da eine Ablehnung gibt gegen diese Zwischenlager und ja mit guten Gründen letztendlich. Die Leute befürchten ja zu Recht, dass sie sagen, das wird dann auch ganz schnell zum Endlager, weil es gibt sozusagen dieses Endlager nirgends und dann bleiben wir auf diesem Müll sitzen. Ja, also sie werden sich erstmals bewusst in den Regionen um die Atomkraftwerke, dass es da ein Problem gibt, was so schnell nicht wieder aus der Welt zu schaffen ist. Und das wurde bisher ja immer erfolgreich verdrängt sozusagen. Da war es schön, es gab Steuergelder durch den AKW-Betrieb und die Gemeinden sind sozusagen aufgeblüht. Und die Gefahren durch den Lauf des AKWs, die wurden auch verdrängt. Und jetzt plötzlich wird klar, das ist gar nicht irgendwann vorbei, irgendwann ist das Ding abgeschaltet, sondern da bleibt ein Problem und bleibt dann vielleicht auch da vor Ort. Und das ist was viele jetzt natürlich sehr stark beunruhigt. Das ist jetzt plötzlich die CDU und die CSU sozusagen auf diesen Zug mit draufsetzen, das ist natürlich mehr als kurios, wenn man bedenkt, wie sozusagen zu Zeiten der Regierung Kohl da argumentiert wurde. Aber letztendlich benutzen sie die richtigen Argumente, obwohl ich ihnen das nicht so ganz abnehme, dass sie das ernst meinen, sondern sie wollen natürlich jetzt der jetzigen Bundesregierung da querschießen, das ist klar.
Früher war zumindest ja bei Großprojekten, auch bei Atomgroßprojekten, immer so die Strategie bei Genehmigungen, möglichst viele Einwendungen zu machen.
Ja.
Wie läuft denn das im Moment bei den Genehmigungsverfahren, die im Moment da laufen?
Na, für die Zwischenlager selbst laufen die Genehmigungsverfahren noch gar nicht. Das ist also noch in der Vorbereitung. Was es jetzt gab im Frühsommer war ein sozusagen eine Auslegung der Pläne für die sogenannte Interimslagerung, was sich ja, das ist sozusagen wieder das Fachchinesisch, unterscheidet von der Zwischenlagerung. Also ein Zwischenlager ist eine Halle, die da gebaut wird, in die dann Castoren eingestellt werden können und die sogenannte Interimslagerung, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, das ist einfach die Behälter in der Garage auf dem Gelände stellen, sozusagen auf den Hinterhof. Und das ist einfach eine Sache, die jetzt als Zwischenlösung sozusagen, bis diese Zwischenlager gebaut sind, geplant sind. Und das war jetzt ausgelegt worden und da wurden auch einige tausend Einwendungen gesammelt in der Region. Also gerade in Philippsburg gibt es ja eine sehr rührige Bürgerinitiative, die jetzt entstanden ist und die fleißig Einwendungen sammelt. Es ist ja eine Bürgerinitiative, die sich sozusagen nur diesen Minimalkonsens hat, wir sind gegen diese Zwischenlagerung und sich in der Frage der Atomenergie gar nicht einig ist. Aber ich finde es eben spannend, dass da dann auch möglich ist, da trotzdem sozusagen Koalitionen zu bilden und zu sagen, gut, an diesem Projekt, das lehnen wir alle gemeinsam ab und da wehren wir uns auch dagegen. Also manche in der Anti-Atom-Bewegung sehen das kritisch und sagen, das sind ja gar nicht Leute, die auf unserer Seite sind, die wollen ja, dass das Kraftwerk weiterläuft. Ich finde es erstmal gut, wenn Leute sich dann auch nur gegen so einen Teilaspekt zur Wehr setzen und ich denke, dass viele in der Region auch in dem Augenblick, wo sie in diese Auseinandersetzung reingehen, auch sehr schnell einfach sich mit der Materie befassen und dann auch dazulernen und schnell merken, es ist nicht damit getan, nur gegen das Zwischenlager zu sein, also nur den St. Florian hier hochzuhängen, sondern merken, dass die Probleme so grundsätzlich sind, dass es also dann auch irgendwann nötig ist, dann doch sich die Frage zu stellen, ob nicht das Atomkraftwerk einfach abgeschaltet werden muss.
Ja, die Atomtransporte dienen ja schon seit einer Weile immer nur als sozusagen Aushängeschild der Anti-AKW-Bewegung und die Anti-AKW-Bewegung will ja nicht immer erst aktiv werden, wenn da mal ein Castor rollt. Was ist denn in nächster Zeit geplant von Seiten der Anti-AKW-Bewegung?
Ja, ich sag das gleich, ich will nur diese Analyse noch ein bisschen aufgreifen. Das ist natürlich wirklich so ein Problem, dass ein bisschen die letzten Jahre diese Bewegung zu einer Anti-Castor-Bewegung reduziert wurde, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wir jetzt wirklich an dem Punkt sind zu sagen, klar, wenn ein Castor rollt, dann sind wir da, dann stellen wir uns quer. Aber in der Zwischenzeit können wir nicht untätig zu Hause rumsitzen. Und gerade jetzt dieses Jahr mit diesem groß verkündeten Atomkonsens, der ja mit Ausstieg überhaupt nichts zu tun hat, ein reiner Etikettenschwindel ist, da ist es einfach nötig, dass jetzt alle, die sagen, nee, die weiteren Laufzeiten für die AKWs, die sind einfach angesichts der Gefahren zu lang, dass sich all diese Menschen dann auch sozusagen öffentlich zeigen und das sozusagen auch rüberbringen, dass es immer noch hier eine starke atompolitische Opposition in diesem Lande gibt, auch wenn es eine außerparlamentarische ist. Und dazu wollen wir jetzt Ende September am 23. in Gorleben eine bundesweite Atomausstiegsdemonstration machen und sind gerade da wild am Vorbereiten und am Mobilisieren und überall Busse zu organisieren und so weiter. Also dass dann einfach wirklich die Menschen, die sagen, nee, das reicht mir nun wirklich nicht, das Ergebnis dieser Konsensgespräche, das ist eher kontraproduktiv im Sinne von Atomausstieg, dass die jetzt einfach nochmal Flagge zeigen und dabei sind und sagen, okay, hier für uns ist klar, wir müssen weiter uns selber wehren, wenn da irgendwann mal was passieren soll in Sachen Atomausstieg.
Ja, von Koalitionen sind da auch die großen Umweltschutzverbände Deutschlands dabei?
Ja, die rufen eigentlich, also die meisten rufen damit auf. Das ist also ganz gut. Wir haben Kontakt zu den Initiativen an den Standorten der Atomkraftwerke. In den ganzen großen Städten läuft jetzt die Mobilisierung, aber auch die Umweltverbände rufen mit auf, ja.
Ja, ihr hörtet im Interview Jochen Stey von x-tausendmal quer über die Atompolitik bzw. die Anti-Atompolitik. Ich danke fürs Gespräch, Jochen. Tschüss.
Ja, danke auch. Tschüss.